Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht Show. Heute sind wir mitten im Wettbewerb. Wenn ich an Wettbewerb denke, bin ich bei Sport und ich bin bei Business und wir werden sehen, was das genau miteinander zu tun hat, wie man da vielleicht Parallelen ziehen kann. Und wir sind daran, wenn wir Extremsituationen haben, die wir im Kopf entscheiden können, wie das funktionieren könnte. Bei mir heute ein Mann, der Olympiasieger gemacht hat, ein Mann, der Unternehmer ist, ein Mann, der mit Menschen arbeitet, die etwas Besonderes erreichen möchten. In Sport, im Business, echte Champions halt. Er ist Mentalcoach, Autor. Und wenn du wissen möchtest, wie du Wettbewerbssituationen meistern kannst, dann bleib doch einfach dran und wir fragen gleich mal zusammen den Patrick Thiele, der ist nämlich bei mir. Bis.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
So, du bist dran geblieben, das bedeutet, du möchtest was von Patrick wissen. Er ist hier, du siehst ihn jetzt. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Lass mich starten direkt mit einer Frage und zwar, Tom Brady, sagen viele, ist der greatest of all times, der größte Sportler aller Zeiten. Wir sind im Football. Patrick, stimmt das oder fällt dir jemand anders ein? Schön, dass du da bist.
Dass ich da sein darf, Markus, danke erstmal dafür. Und ich glaube, Tom Brady hat absolut zu Recht natürlich den Titel, definitiv. Ich glaube aber auch, dass es letztendlich für jede Sportart einen Greatest of All Time gibt. Ich glaube, da ragt keiner über alle anderen hinaus, der jetzt alle in allen anderen Sportarten überstrahlt. Aber es gibt natürlich jetzt neben Tom Brady auch gerade von den aktiven Athleten durchaus noch welche, wo wir uns unglaublich viel abschauen können. Einer, der mir direkt in den Kopf kommt, weil er in den letzten Jahren immer wieder auch eine Rieseninspiration ist oder einfach jede mentale Hürde überwindet, ist Novak Djokovic im Tennis. Ich glaube, dass jemand, der definitiv auch diesen Titel verdient hat, Olympiasieger, Rekord-Grand-Slam-Sieger, also jemand, der einfach unglaublich viel erreicht hat.
Wenn du an, total spannend, mir fällt sofort Cristiano Ronaldo ein und zwar aus dem Grund, weil man Djokovic ja immer vorgeworfen hat, der ist so kühl, der ist so unnahbar. Braucht es das, um in Wettbewerbssituationen, und dann bin ich bei Ronaldo und seinem Freistoß mit dem Pistolero, braucht es das, um da mental gut drauf zu sein?
Ich glaube, zu einem gewissen Teil definitiv, wobei man hier, glaube ich, immer unterscheiden darf, was ist das, was wir im Wettkampf sehen und was ist das, was halt abseits dessen passiert, weil sowohl bei Cristiano Ronaldo als auch bei Novak Djokovic weiß man, dass die beispielsweise abseits des Platzes oft extrem nahbar sind, dass sie sich viel Zeit für die Fans nehmen, dass auch beispielsweise Novak Djokovic immer auch für irgendwelche Späße zu haben ist, auch immer wieder so Spaßmatches vor Grand Slam Turnieren spielt und da durchaus auch die Zuschauer entertaint mit seinem Humor, den er da reinbringt. Das heißt, da hat er auf jeden Fall schon auch eine ganz andere Seite und auf der anderen Seite letztendlich im Wettkampf geht's natürlich nicht darum, irgendwie der Nice Guy zu sein. Es geht nicht darum, irgendwie Best Friends mit Gegnern, Fans etc. zu sein in erster Linie, sondern es geht mal darum, sich auf sich zu konzentrieren, die eigene Leistung abzurufen, den Gegner im besten Fall zu besiegen und wirklich das Maximum aus sich selbst herauszuholen. Ich glaube, da braucht es einfach eine gewisse Kühle und so dieses Gefühl, ja, untouchable zu sein, wie man im Englischen so schön sagt. Und ich glaube, das sieht man bei vielen Athleten auf dem Level.
Du hast mich vielleicht gerade lachen sehen, dank dir. Untouchable, das kann ich im Kopf, stelle ich das im Kopf her?
Mich schon. Also letztendlich, was ich ganz oft mit vielen Athleten mache, dass wir quasi ganz bewusst diese, ich nenne es mal Wettkampfidentität formen. Das heißt, dass wir uns ganz genau anschauen, okay, welche Qualitäten brauchst du im Wettkampf, um wirklich das Maximum aus dir rausholen zu können? Was davon gehört vielleicht schon zu dir? Was davon dürfen wir anpassen? Und wie kannst du es schaffen, diese Identität dann wirklich auch im Wettkampf zu leben? Und das ist wirklich für viele oft echt so ein Switch von einer Identität in eine komplett andere. Also wenn man das mal bei vielen Sportlern verfolgt, dann wird man in Interviews immer mal wieder so kleine Hinweise sehen, dass sie ganz oft vielleicht wirklich so eine Wettkampfidentität erschaffen haben. Wir kennen es zum Beispiel von Kobe Bryant damals mit The Black Mamba, aber auch von ganz, ganz vielen anderen Athleten, die das machen und die teilweise da öffentlich drüber sprechen. Manche, die das für sich einfach im Hinterzimmer quasi geklärt haben und in der Umkleidekabine dann diesen Switch machen. Aber das ist letztendlich was für viele ein ganz wichtiges Thema ist, weil es natürlich nicht für jeden komplett natürlich ist, diese Erfolgseigenschaften zu verinnerlichen. Das ist was mit der Zeit einfach entwickelt wird oder teilweise auch ganz bewusst designt wird einfach.
Es gibt, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, Ich habe 1000 Fragen, Leute, und ich weiß, dass ihr die auch habt. Macht eure eigenen Interviews oder schreibt mir in die Kommentare, was ihr gefragt hättet. Man liest immer mal wieder oder man hört von so einer Killer-Mentalität. Man muss gewinnen wollen. Kann man, also ich verstehe, wenn ich dich richtig verstehe, arbeitest du mit den Leuten zusammen und dann erschaffst du gemeinsam mit ihnen diese Identität, dass sie gewinnen können. Wenn ich dieses Gen, dieses Gewinnergen, keine Ahnung, wie das genau aussehen soll, nicht habe, kann ich dann trotzdem so eine Identität aufbauen oder fehlt mir dann einfach irgendwas?
Ich bin der Meinung, dass jeder das entwickeln kann, jeder das lernen kann. Und für einige kommt es relativ natürlich, sei es in Anführungsstrichen wirklich genetisch. Meistens ist es einfach so natürlich, dass wir in frühen Jahren einfach schon eine gewisse Prägung mitbekommen haben, sei es durch Eltern, sei es durch unser Umfeld. Also ich habe beispielsweise gerade super spannend eine Doku-Serie bei Netflix gesehen über die Receiver der NFL. Also
sehr geil.
Richtig coole Serie. Und da geht es unter anderem um Amon-Ra St. Brown, genau, danke. Und der hat ja zum Beispiel durch seinen Vater, der früher Mr. Olympia war, mehrmals einfach eine richtig krasse Prägung von Anfang an mitbekommen. Das heißt, er hat eigentlich ab Tag 1 gefühlt dieses Champion gehen und diese Champion-Mentalität eingeprägt bekommen und ist damit aufgewachsen. Und für ihn ist es natürlich völlig natürlich. Und auf der anderen Seite hat man zum Beispiel in derselben Serie jemand gesehen, wie Justin Jefferson heißt er, glaube ich, der auch einer der besten Receiver der Welt ist, der aber abseits des Platzes super introvertiert ist, der eher schüchtern ist, der viel Zeit alleine verbringt. Und dann hat er quasi diese zweite Identität, die er Jets genannt hat. Und immer wenn er quasi vorm Training, vor den Spieltagen seine ganzen Ketten anlegt, seinen Schmuck etc., seine Brille aufsetzt, dann ist das so sein Trigger, um zu sagen, okay, jetzt mache ich einen Switch in eine komplett andere Identität, die dieses Gewinnergehen hat, die komplett im Selbstvertrauen drin ist, die Entertainer ist auf dem Feld draußen, die das ganze Team mitnimmt und hat da natürlich einfach diesen Switch geschafft. Also für manche kommt es natürlich, für manche ist es was, was man trainieren und anpassen darf.
Verstehe. Übrigens, wenn ihr euch fragt, was meint er? Netflix, Receiver heißt die Serie. Es gab davor die Serie, da ging es um die Quarterbacks. Wir sind mitten im American Football, aber ihr könnt unfassbar viel in meiner Welt davon lernen. Da wird zum Beispiel auch Patrick Mahomes, der gesagt hat, okay, körperlich sind 15% und der Rest, den ich mit meiner Zeit verbringe, ist auf meinen Körper abzulegen und auf meinen Geist. Unfassbar spannend. Jetzt kommen wir, du arbeitest ja nicht nur mit Sportlern zusammen, sondern auch mit Unternehmern. Ist das da genauso? Entwickelst du mit mir auch eine Unternehmeridentität?
Wenn es das braucht, definitiv. Und ich glaube da für mich, ich sage immer so schön, Unternehmertum ist letztendlich nichts anderes als Leistungssport in einem anderen Lebensbereich. Und dementsprechend dürfen wir natürlich genauso da auch schauen, okay, was sind die Qualitäten, die von dir als Unternehmer verlangt werden in deinem Daily Business? Und dann zu schauen, hast du die schon? Sind die da? Sind die natürlich bei dir einfach als Stärken schon vorinstalliert, in Anführungsstrichen? Und geht es nur darum, die noch weiter auszubauen, noch besser zu nutzen? Oder gibt es da bestimmte Bereiche, wo du einfach wirklich diesen Switch machen darfst und ganz bewusst diese Unternehmeridentität aufbauen darfst, um wirklich dann das Beste für dich in dieser Rolle rausholen zu können?
Weil ich auch da gewinnen wollen muss?
Ja, in einer gewissen Art und Weise natürlich. Ich meine letztendlich immer die Frage, was bedeutet Erfolg für dich? Was bedeutet Gewinnen für dich? Ich glaube, das ist erstmal wichtig, das auch voranzustellen, weil das auch für jeden natürlich individuell was anderes bedeutet. Gerade nochmal mehr im Unternehmerkontext als jetzt vielleicht für einen Sportler. Da ist es relativ offensichtlich, was Gewinnen bedeutet erstmal. Aber auch da ist Erfolg natürlich größer als jetzt nur rein der Titelgewinn. Und im Unternehmertum natürlich letztendlich geht es auch darum natürlich, dass du letztendlich deine Ziele erreichst, dass du dein Unternehmen weiterentwickelst, dein Team weiterentwickelst, das beste Produkt oder beste Dienstleistung für deine Kunden entwirfst, mit der Zeit einfach auch dich adaptierst, anpasst und dementsprechend kann man das natürlich schon so sagen, dass letztendlich für den langfristigen Erfolg musst du auch dieses Spiel des Unternehmertums gewinnen.
Jetzt lass mich, in meinem Kopf ist gerade, ich muss als Unternehmer mit dem, was ich tue, jeden Tag trainieren. Das muss der Sportler auch, vermutlich. So, jetzt überlege ich, okay, es scheint, vielleicht kannst du mir erklären, warum, also dass es so ist, ich glaube, das ist valide untersucht, es scheint einfacher zu sein, einmal deutscher Meister, einmal Sprint deutscher Meister, was weiß ich, also einmal etwas zu erreichen, es scheint aber noch was ganz anderes zu bedeuten, wir sind bei Djokovic und Co., das über Dauer zu machen. Und ich glaube, genau hier ist vermutlich was anders bei einigen Sportlern, Unternehmern und so weiter.
Definitiv. Also es ist meiner Erfahrung nach eine komplett andere Herangehensweise. Das braucht nochmal einen anderen Ansatz, um entweder einmalig oder wirklich langfristig und nachhaltig erfolgreich zu sein und an der Spitze zu bleiben. Weil ganz oft, das sehen wir sowohl im Sport als auch im Unternehmertum halt häufig, haben wir halt so diese One-Hit-Wonder, wie man so schön sagt, die halt plötzlich aus dem Nichts auftauchen, super erfolgreich sind und dann aber genauso schnell auch wieder verschwunden sind. Und häufig ist halt so, dass die einfach im ersten Moment diese komplette Unbedarftheit haben, diese Unbekümmertheit. Das sieht man ganz oft auch bei jungen Athleten, die vielleicht dann aus dem Juniorenbereich hochkommen. Die bleiben wir im Tennis zum Beispiel, sind irgendwie das erste Mal bei einem Grand Slam Turnier dabei und dann gehen die richtig durch die Decke, haben einen riesengroßen Erfolg und dann hört man überhaupt nichts mehr von denen, gefühlt zumindest. Einer, der mir zum Beispiel gerade in den Sinn kommt, ist so Ben Shelton im Tennis, der jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil es in US Open und er ist der Local Hero so ein bisschen. Und letztes Jahr war er der Superstar auf der ganzen Tennistour, weil er plötzlich bei den US Open alle rausgehauen hat, richtig starke Spiele gemacht hat, dann im Finale auch stand und da gegen Djokovic verloren hat. Und jetzt das seitdem habe ich gefühlt nichts mehr von dem gehört. Bei keinem einzigen Grand-Slam-Turnier war der, glaube ich, im Halbfinale und ist wieder komplett von der Bildfläche verschwunden. Weil natürlich, wenn du einmal da oben warst, hast du plötzlich einen ganz anderen Druck, dann hast du ganz andere Erwartungen. Dann geht es plötzlich auch für viele darum, eben nicht mehr um dieses ich spiele, um zu gewinnen, sondern ich spiele, um nicht zu verlieren. Und das ist was ganz häufig im Kopf der Athleten und auch der Unternehmer passiert, wo wir diesen Switch machen von Selbstvertrauen, ich will gewinnen, hin zu, oh, ich habe Angst zu verlieren, ich habe Angst, wieder zurückzufallen. Und da natürlich gilt es letztendlich mental dran zu arbeiten.
Unfassbar spannend. Unfassbar spannend deswegen, weil in mir ist ein Trigger dazu, dass man dann vielleicht die 10% weniger trainiert, die 10% weniger Übungen macht, die 10% weniger auf seine Ernährung achtet, die 10% weniger auf seine Regeneration achtet und 10% im Spitzensport wahrscheinlich reicht 1% weniger schon. Aber du hast natürlich recht, es ist nochmal ein enormer, etwas zu verlieren ist für Menschen viel, viel problematischer, als was zu gewinnen zu können. Das ist ein ganz, ganz, das stimmt. Würdest du denn sagen, dass diese, ich habe es einmal geschafft, dass das auch was mit Menschen macht, die dann sagen, okay, das ist ein bisschen Motivation weg?
Definitiv. Also ich meine, wir sehen es ja zum Beispiel gerade bei Olympia auch ganz häufig. Es gibt ja diese sogenannte Post-Olympic Depression, die ganz viele Olympia-Athleten erleben, dass sie quasi 4 Jahre lang auf dieses Riesen-Event hintrainieren. Dann sind sie bei Olympia und häufig völlig unabhängig davon, ob sie wirklich erfolgreich sind bei Olympia oder letztendlich ohne Medaille wieder nach Hause gehen, fallen sie in so ein riesengroßes Loch, weil sie erstmal gar nicht wissen, okay, was kommt denn jetzt als nächstes? Was ist das nächste Ziel? Weil größer als Olympia geht es gar nicht. Und dementsprechend fehlt einfach dieses Ziel. Sie fallen in so ein Loch und das ist so dieses Szenario der post-olympischen Depression, die man ja vielen Athleten sieht und wo viele Sportler, aber auch viele Unternehmer dann vielleicht so ein bisschen nachgeschrieben auch satt sind von diesem ersten Erfolg. Und dann kommt halt auch genau das, was du gerade schon gesagt hast, so vielleicht diese paar Prozent, die dann weniger ins Training fließen, in die Ernährung, in Regeneration, in diese ganzen kleinen Feinheiten. Und das addiert sich dann halt auf zu einer Summe, die mich letztendlich dann vielleicht auch diese Spitzenposition kostet, die ich mir vorher so hart erarbeitet habe.
Ich stelle gerade mal eine These auf, eine Korrelation, die ich aber nie überprüft habe. Du sagtest gerade diese postolympische Depression, das verstehe ich. Kann es sein, dass die nur jene Sportler befällt, die nicht sowieso dauerhaft in der Öffentlichkeit stehen? Das heißt, ich glaube nicht, dass, Dani Olmo eine postolympische Depression hat. Ich habe gar keine Ahnung, ob Spanien, ob der mitgespielt, der hat mitgespielt. Ist aber auch egal. Ich will darauf hinaus, dass Sportarten, Basketball, Fußball, Schwimmen zur Not auch noch, weil das ja immer mal wieder im öffentlichen Interesse. Ich glaube, dass das da, das ist meine gewagte These und möchte gerne wissen, was du dazu denkst. Ich glaube, bei den Sportlern, die sowieso immer in der Öffentlichkeit stehen, ist es nicht so ausgeprägt wie jetzt, keine Ahnung, griechisch-römisches Ringen oder sowas.
Müsste ich auch mal schauen, ob es da irgendwie wirklich Studien dazu gibt, die das so ein bisschen aufgeschlüsselt haben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es tatsächlich da eine Korrelation gibt. Weil klar, wenn ich natürlich immer permanent diese Aufmerksamkeit habe, wenn ich eigentlich immer dem ganzen Trubel auch ausgesetzt bin, Medien, Fans, die ganze Aufmerksamkeit, dann werde ich wahrscheinlich tendenziell, vor allem auch wenn ich parallel diese ganze mentale Arbeit vielleicht auch schon gemacht habe, mehr daran angepasst sein. Und wenn ich natürlich weiß, okay, ich kriege jetzt hier einmal in 4 Jahren wirklich eine krasse Aufmerksamkeit, ich bin auf dieser großen Bühne und danach verschwinde ich aber auch wieder von dieser großen Bühne, weil dann interessiert sich die nächsten 4 Jahre wieder kaum jemand für meine Sportart, dann ist wahrscheinlich die Chance größer, dass ich in dieses Loch falle.
Ja, Patrick, schön, dass du hier bist. Nochmal ganz deutlich, weil ich habe vor 3 oder 4 Jahren das Buch Winner gelesen. Es geht um den Trainer, den Namen habe ich leider vergessen. Vielleicht fällt er dir ein, von LeBron James zum Beispiel. Also, was ich damit sagen möchte, ist, wie bist du zu einem Mentalcoach geworden? Du bist ja nicht morgens aufgestanden und hast gesagt, oh, ich werde jetzt heute mal Mentalcoach. Ich glaube, da müsste man ja auch so das ein oder andere an Vorbedingungen mitbringen, oder?
Ja, definitiv. Also für mich ist das vor allem so aus meiner persönlichen Story erstmal raus entstanden. Ich wollte ursprünglich mal selbst Fußballprofi werden, bin dann im Nachwuchsleistungszentrum mit 14 aussortiert worden, weil ich mental nicht stark genug war und damals einfach in den entscheidenden...
Ernsthaft? Ja. Nicht? Ah, okay. Jetzt, ja, okay, hoch raus, ja.
Genau, und ich war einfach in den entscheidenden Momenten dann nicht mental stark genug, um meine Leistung wirklich abzurufen, zu viele Fehler gemacht, abgelenkt, konnte mit dem Druck nicht umgehen und das war dann quasi so das vorzeitige Ende meiner Karriere, die noch gar nicht richtig begonnen hatte. Und dann habe ich mich einfach lange Zeit unterbewusst erstmal so gefragt, okay, warum bin ich da jetzt dran gescheitert und warum war es für andere offensichtlich so leicht, unter denselben Bedingungen ihre beste Leistung abzurufen? Und erst so knapp 10 Jahre später, dann mit 25, als ich so generell meinen Weg im Leben nochmal hinterfragt habe, bin ich dann mehr wirklich in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Arbeit, mentales Training eingestiegen, habe mich viel erstmal über 3, 4, 5 Jahre persönlich damit beschäftigt, um einfach für mich dieses Thema zu lösen, zu schauen, okay, was braucht es wirklich, dass ich meine eigenen mentalen Herausforderungen auflösen kann, dass ich selbst meine Grenzen überwinden kann, habe mich dann immer wieder auch so eigenen Challenges gestellt, Ultramarathons gelaufen, diverse Sportarten getestet, wo ich einfach wusste, die bringen mich an meine Grenzen und halt natürlich dann auch unternehmerisch eingestiegen, wo ich auch wusste, okay, da trainiere ich viel auf der Ebene und bin dann durch ja meinen alten Job, den ich damals noch hatte in Berlin, viel mit Profisportlern in Kontakt gekommen. Ich habe dann gemerkt, okay, unsere Gespräche entwickeln sich immer mehr in Richtung deren mentalen Challenges. Ich kann denen da durchaus weiterhelfen und habe dann so 1 und 1 zusammengezählt. Okay, ich habe schon immer diese Passion für Sport. Ich habe diese Passion für Persönlichkeitsentwicklung. Ich weiß, was es braucht, um auf der Ebene sich wirklich weiterzuentwickeln. Und habe es dann einfach mal probiert. Hab 6 Wochen lang mit dem ersten Athleten einfach ein Testcoaching gemacht. Also okay, lass uns das mal probieren, ob ich dir weiterhelfen kann, ob das ein Fit ist, ob ich da Bock drauf habe. Und das war dann so 2018 der Kickoff und seitdem hat sich dann alles daraus entwickelt, sowohl im Spitzensport als auch dann im Unternehmerbereich, sei es irgendwie mit Google, Meta, Microsoft, deren Führungskräfte ich gecoacht habe oder immer noch mache. Und das ist letztendlich die Story und vor dessen, weil du es noch gefragt hast, habe ich dann nochmal eine Ausbildung gemacht als Sportmentaltrainer. Da gibt es mittlerweile diverse Institutionen in Deutschland, wo man das machen kann und das war so ein bisschen quasi die fachliche Kompetenz oder die fachliche Grundlage zumindest auf einer Ebene.
Was? Ich hoffe, ich zitiere es richtig gerade, was finde ich Interessantes gesagt. Du hast dich gefragt, warum du unter den gleichen Bedingungen wie alle anderen versagt hast. Und mir geht es nicht um das Versagen und warum du, sondern mir geht es um was anderes, nämlich die gleichen Bedingungen. Bedeutet das, dass einer der Erfolgskriterien oder Grundsätze ist, dass ich mich, egal als Unternehmer oder als Sportler, nicht damit aufhalte, oh, heute regnet es, ich kann bei Regen ja nicht laufen, da kann ich nicht spielen, ich habe die falschen Schuhe, das ist alles so ritschig, keiner guckt zu, was weiß ich, keine Ahnung. Weil die Bedingungen für alle in der Situation immer die gleichen sind. Ja, ich kann vielleicht an den Bedingungen was tun, indem ich mein Equipment vermutlich am bestmöglich irgendwie klarkriege, aber das tun alle. Das heißt, das Gucken auf die Bedingungen, ist das einer der Dinge, die mir immer wieder ins Knie schießen, indem ich sage, oh, das ist so regnerisch oder sowas?
Definitiv. Einer meiner Lieblingssätze, die, glaube ich, alle meine Athleten und Coaching-Kunden mittlerweile im Schlaf runterbeten können, ist Control the Controllable. Und letztendlich ist es genau das, was du gesagt hast. Es gibt halt, egal in welchem Umfeld ich bin, ganz viele Dinge, die haben natürlich einen Einfluss auf meine Leistung, die haben Einfluss auf mein Wohlbefinden etc., aber die kann ich halt nicht kontrollieren, sei es die Wirtschaft im Business, sei es politische Entscheidungen, sei es gerade die Stimmung in der Bevölkerung etc., sei es die Krankheit meiner Mitarbeiter. Dasselbe natürlich im Sport so. Wie sind die Wettkampfbedingungen? Wie sind die Fans heute drauf? Regnet es gerade? Ganz viele Dinge, die haben einen Einfluss, aber die kann ich nicht kontrollieren. Wenn ich dann wieder zurückkomme und mal schaue, okay, was kann ich denn wirklich kontrollieren? Dann sind es runtergebrochen relativ wenig Dinge, aber eine Sache, die ich zentral immer kontrollieren kann und die für mich, glaube ich, der größte Gamechanger überhaupt ist, ist, wie reagiere ich auf das, was ich nicht kontrollieren kann? Weil das letztendlich unsere Freiheit immer zu entscheiden, und da spalten sich, glaube ich, die Champions von allen anderen ab, weil sie in der Lage sind, halt unter denselben Bedingungen anders zu reagieren, anders zu handeln und dementsprechend dann auch andere Ergebnisse zu bekommen.
Du sagtest gerade, ich habe es gehört, es gibt eigentlich nur ganz wenige Dinge, auf die man da achten kann. Also ja, es gibt wahrscheinlich kompliziert tausend Sachen, die man machen könnte, aber du sagst, es gibt ein paar Dinge, die jeder mal so auf dem Schirm haben sollte. Magst du uns die nennen?
Also für mich runtergebrochen, die Basics sind natürlich das, was wir gerade gesagt haben, diese Reaktion auf das, was ich nicht kontrollieren kann, und abseits dessen dann die eigenen Gedanken, die eigenen Emotionen, die eigenen Handlungen und dementsprechend auch die eigenen Entscheidungen. So, das sind so diese vier Kriterien. Man kann es noch ein bisschen detaillierter zerlegen, aber wenn wir es wirklich so auf diese Basics konzentrieren wollen, dann sind es die Dinge. Und wenn ich es schaffe, wirklich mich darauf zu konzentrieren, zu schauen, okay, was passiert eigentlich gerade in meinem Kopf? Wie ist gerade meine eigene Selbstkommunikation? Wie spreche ich gerade mit mir selbst? Welche Gedanken stelle ich gerade in den Vordergrund? Welche Fragen stelle ich mir gerade selbst? Welche Geschichte erzähle ich mir gerade selbst? Dann meine Emotionen. Okay, was passiert da eigentlich gerade? Was wird gerade vielleicht durch externe Situationen in mir ausgelöst? Und wie gehe ich jetzt damit um? Wie reagiere ich da drauf? Was mache ich aus diesen Emotionen? Wie verhalte ich mich dementsprechend so? Lasse ich mich von meinen Emotionen überwältigen? Lasse ich mich von meinen Selbstzweifeln in so eine Negativspirale runterziehen? Und treffe dann auch die falschen Entscheidungen, die für mich einfach in dem Moment nicht hilfreich sind? Oder bin ich in der Lage, einfach bewusst das wahrzunehmen, zu schauen, okay, was sind jetzt die hilfreichen Gedanken? Wie kann ich jetzt am besten mit den Emotionen umgehen? Was ist jetzt für mich die beste Entscheidung? Was kann ich jetzt tun, um hier auf die Situation bestmöglich zu reagieren und für mich das Beste rauszuholen? Dann habe ich halt immer wirklich dieses Gefühl von Kontrolle. Und das ist auch letztendlich der einzige Weg, um für mich aus jeder Situation trotzdem als Sieger auf einer gewissen Ebene herauszugehen.
Den Einfluss und die Kontrollmöglichkeiten. Was mir gerade dazu einfällt, ist Cristiano Ronaldo, wie er Freistöße schießt, immer die gleiche Ablaufroutine. Aber auch Djokovic, ich erinnere mich an eine Übertragung, wo der Reporter mir erzählt hat, wie unfassbar nervig er das findet, dass er den Ball 23 Mal auftippt und dann immer den gleichen, aber es ist immer das Gleiche. Ich vermute, wenn der Dreier von Kobe Bryant, wenn er draußen ist, ich könnte mir auch da vorstellen, dass er immer den gleichen Ablauf hat. Braucht es Routinen? Würdest du oder empfiehlst du deinen Leuten, hey, schaff dir eine Routine an, in denen du in diesen Flow, in diesen State kommst, in the Zone, glaube ich, sagen die Basketballer.
Absolut. Also letztendlich, Routinen machen vieles deutlich einfacher. Wichtiger Punkt dabei, auf jeden Fall, man sollte es nicht übertreiben. Also ich glaube, das passende Negativbeispiel ist Rafael Nadal, der ja irgendwie über seine Karriere so gefühlt 50 verschiedene Rituale aufgebaut hat. Und dann müssen auch seine Wasserflaschen an der Bank immer genau im richtigen Winkel zum Platz stehen. Und er darf nie irgendwie so über die Linien laufen. Und das wird halt dann irgendwann so anstrengend und zwanghaft, dass es dich eher blockiert, als dass es dich besser macht. Aber auf einer gewissen Ebene sind Routinen natürlich super wertvoll, was ich beispielsweise auch mit all meinen Athleten mache und auch mit vielen Unternehmern, letztendlich so eine Flow-Routine aufzubauen. Das heißt, wir schauen uns so vor allem fünf Elemente an, heißt Fokus, Gelassenheit, Selbstvertrauen, dann was willst du wirklich erreichen, also die Visualisierung dessen, was als nächstes ansteht, und eine Form von Optimismus. Das sind so diese fünf Komponenten, aus denen wir eine kleine fünfminütige Routine oftmals nur zusammenbauen, um einfach zu sagen, okay, wenn ich das durchziehe, habe ich für mich die beste Ausgangssituation, um erstmal überhaupt in den Flow kommen zu können, in dem, was als nächstes ansteht, egal ob das jetzt ein wichtiges Meeting ist, ob das irgendwie eine Präsentation ist oder ob das eben ein Wettkampf ist. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch so kleine Routinen, ich nenne es gerne so Micro-Habits, einzubauen, die ich in bestimmten Situationen im Wettkampfverlauf oder im Verlauf eines Meetings etc. wieder einbauen kann, um mich dann gegebenenfalls in diesen State zurückbringen zu können. Das heißt, sei es irgendwie eine kurze Atemübung, so ein Reminder, ein Satz, ein Mantra, das ich mir immer wieder sage, sei es so wie bei Djokovic, dieser Ablauf, dass ich immer genau weiß, okay, wie oft prelle ich diesen Ball auf, was ist das Gefühl, das ich haben muss, okay, das dann mache ich meinen Aufschlag. Wie bei Cristiano Ronaldo, der genau weiß, okay, ich habe einfach diesen klare Struktur bei meinem Freistoß, und das mag für viele vielleicht einfach sehr arrogant wirken, aber für ihn ist es halt einfach diese zuverlässige Wiederholbarkeit. Deswegen trifft er ja so viele von diesen Freistößen auch, wenn man mal über die Komplettanzahl sich das anschaut, weil er es einfach immer wieder so trainiert und genau weiß, was sind die Abläufe, was ich mache. Wenn er es immer wieder anders machen würde, hast du natürlich auch nichts, woran du es messen kannst. Das ist ja wie im Unternehmertum, wenn ich beispielsweise eine Marketingkampagne mache und ich verändere plötzlich alle Sachen da dran, dann weiß ich ja gar nicht mehr, okay, was hat denn jetzt eigentlich dazu geführt, dass die Marketingkampagne entweder besser oder schlechter funktioniert hat? Ich muss ja sozusagen klare Abläufe definieren und dann ändere ich mal eine KPI darin oder eine Struktur da drin und dann kann ich beurteilen, okay, ist das jetzt besser geworden, ist das schlechter geworden? Das heißt, ich brauche erstmal diese klaren Abläufe, Strukturen und das gilt nicht nur quasi für die Unternehmensprozesse, sondern letztendlich auch für uns selbst, dass wir so diese Standard Operating Procedures sozusagen, die SOPs haben, wie man im Unternehmerkontext immer so schön sagt, und das für uns selbst zu entwickeln und sagen, okay, was sind denn meine SOPs, damit ich jeden Tag meine beste Leistung zeigen kann, damit es mir gut geht, damit ich diese nötige Gelassenheit habe, damit ich den Fokus habe, am Ende des Tages nach Hause gehe, ein Lächeln auf den Lippen habe, gut einschlafen kann und einfach einen guten Tag hatte.
Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sich jetzt fragt, okay, wie funktioniert denn das? Wie kann man denn zusammenarbeiten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bisher immer nur eine Siegerurkunde hatte und ich möchte nächste Woche bei den Bundesjugendspielen meines Kindes anstelle seiner dann halt die Siegerurkunde haben, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Wie funktioniert das?
Letztendlich gibt es zwei Möglichkeiten, also für den Sportkontext zumindest. Das heißt, auf der einen Seite arbeite ich natürlich auch 1:1 zusammen mit wirklich Spitzensportlern und dann sehr intensive Betreuung, meistens auch über viele, viele Jahre. Und für all die anderen, die vielleicht auch sagen, hey, ein 1:1 Coaching ist entweder too much für mich, was die Intensität angeht, brauche ich vielleicht gar nicht oder einfach gerade vom Investment nicht möglich. Wir wissen alle, im Sport, abseits der großen Sportarten, ist Geld immer ein großes Thema. Habe ich in den letzten Monaten eine Membership-Plattform gegründet, wo man für 49 Euro im Monat einfach quasi letztendlich alle Impulse aus dem Spitzensport, aus dem Leistungssport bekommt. Ich packe da alles rein an Wissen, das ich über die letzten Jahre aufgebaut habe in immer wieder neuen Kursen, Trainingsinhalten, Trainingsübungen. Und da kann man letztendlich für sich einfach flexibel entscheiden, rein, raus, jeden Monat einfach mit einer ganz simplen Membership wie bei Netflix und Co., nur eben quasi für die eigene mentale Entwicklung.
Du findest alles in den Shownotes. Jetzt hast du mir im Vorgespräch und auch in den Informationen, die mir zur Verfügung gestellt hast, okay, ich war im mexikanischen Dschungel, Zeremonien. Das hört sich jetzt für mich nicht so an, als wäre das, also als Sportler ist, glaube ich, das Thema Drogen und so weiter nicht so positiv, aber geht's in die Richtung? Hat mich sehr neugierig gemacht.
Ich habe in Mexiko unter anderem Zeremonien mit Pflanzenmedizin gemacht, das heißt so Ayahuasca und Co. für diejenigen, die sich damit auskennen, das heißt letztendlich bewusstseinserweiternde Substanzen in einem Rahmen mit dann Schamanen aus dem Amazonasgebiet, die das Ganze geleitet haben. Und ja, das war so ein bisschen Teil auch meiner, ja, ich nenne es mal spirituellen Entwicklung der letzten Jahre.
Das war mir zwar gar nicht bewusst, dass wir jetzt da anlanden, aber das ergibt natürlich absolut, dann sagst du von das Thema Bewusstsein, das Thema bei sich sein, das Thema mit sich im Klaren sein, ist es, zu wie viel Prozent trägt das dazu bei, im Sport oder überhaupt in Wettbewerbssituationen die hinzubekommen? Also, was rätst du Menschen, du bist selber, du sagst unzählige Stunden meditieren, wenn du mal so ganz schwierig, ich weiß, wie ist der prozentuale Anteil an Training, wie viel muss ich trainieren, wie viel ist tatsächlich der Kopf und wie viel ist, das Thema Spiritualität mit sich selber im Reinen und klar sein und so weiter. Weißt du, also hoffe, kannst du mir einiger, ja, kannst du nix? Okay, hau raus, danke, dass du mir da folgen kannst mit meinem Kauderwelschchen.
Ja, ich sag immer so schön, ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, die besten Leistungen entstehen nur dann, wenn wir mit uns selbst im Reinen sind. Wenn wir aufhören, gegen uns selbst zu kämpfen und stattdessen all unsere Energie, Ressourcen und das Potenzial nutzen können, um das zu erreichen, was uns im Außen wichtig ist, Ziele oder quasi auch gegen unsere Konkurrenten zu kämpfen, im Wettkampf konkret. Und dafür brauche ich natürlich auch diese mentale und auch diese, wenn wir es so nennen wollen, spirituelle Weiterentwicklung, einfach diese Bewusstseinserweiterung letztendlich. Und Bewusstseinserweiterung heißt ja letztendlich einfach nur, dass ich mein Leben auf eine neue Art und Weise betrachte. Also das heißt, ich schaue mit anderen Augen auf mein Leben und plötzlich sehe ich eine ganz andere Welt, weil ich mir mal die Möglichkeit gebe, eine andere Perspektive einzunehmen und dadurch einfach auch so aus meinen aktuellen, vielleicht auch Begrenzungen, aus meiner aktuellen mentalen Box ein bisschen ausbrechen kann. Wir kennen, glaube ich, alle dieses schöne Meme, wo so zwei Personen sich gegenüberstehen, auf dem Boden liegt eine Zahl und für die eine Person ist es eine 6, für die andere ist es eine 9. Und die Frage ist, okay, was von beiden ist jetzt richtig? Am Ende geht es darum, eigentlich meiner Meinung nach in diese dritte Perspektive zu kommen, wo wir sagen können, ah, das ist eine 6 und eine 9 und ich kann mir jetzt raussuchen, was von beiden will ich gerade sehen, weil eins von beiden ist gerade vielleicht für mich hilfreich und das andere ist gerade nicht hilfreich. Und genau darum geht es letztendlich. Und diese Bewusstseinserweiterung braucht es meiner Meinung nach ganz, ganz stark am Anfang. Das ist auch was, wo ich wirklich intensiv auch mit meinen Unternehmenskunden am Anfang dran arbeite. Weil wenn wir uns nicht mehr erstmal bewusst werden, wo stehe ich mir eigentlich gerade selbst im Weg? Was sind gerade die Überzeugungen, die Geschichten, die ich mir selbst erzähle, die mich innerlich blockieren, die mir meine Möglichkeiten verbauen? Dann kann ich auch nichts verändern. So, dann versuche ich irgendwelche Dinge zu implementieren, weiß aber gar nicht, ob ich überhaupt an der richtigen Stelle arbeite. Und je mehr ich dieses Bewusstsein erweitere, desto mehr kann ich natürlich dann auch einfach Schwachstellen identifizieren oder Potenziale identifizieren und dann genau an der richtigen Stelle arbeiten. Und es lässt sich natürlich jetzt schwer sagen, wie viel Zeit muss ich da jetzt wirklich investieren. Letztendlich braucht es meiner Erfahrung nach deutlich weniger Zeit, als die meisten denken. Also gerade auch im sportlichen Kontext. Man muss natürlich als Athlet nicht so viel mental trainieren, wie man jetzt wirklich körperlich trainiert. Die meisten meiner Athleten trainieren so zwischen 20 bis 40, 45 Minuten pro Tag vielleicht. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, in was für einer intensiven Phase sie auch gerade sind. Und dasselbe ist auch das, was ich im Unternehmerkontext immer mit meinen Kunden versuche aufzubauen. Das heißt einfach so kleinere Routinen, 20 bis 30 Minuten pro Tag. Und das wirklich konstant zu integrieren, weil am Ende, wie bei allen anderen Themen auch, geht es wirklich um diese Konstanz. Es geht nicht um Intensität, die ich jetzt irgendwie am Anfang da reinballer, um zu hoffen, dass ich jetzt innerhalb von 2 Wochen mit maximalem Aufwand da alle meine Probleme löse, sondern es geht einfach um diese Konsistenz, weil das ist das, was die besten Athleten der Welt machen. Die haben verstanden, okay, der Kopf ist unglaublich wichtig für den Erfolg, ich darf da konstant dran arbeiten, also integriere ich das einfach als Teil meiner Routine, nicht nur für einen Monat, für ein Jahr, sondern einfach über meine komplette sportliche Karriere. Und wenn ich das als Unternehmer auch verstehe, dann kann ich halt wirklich von denselben Strategien auch profitieren und genau auch dieselben Erfolge haben.
Eine Frage, die in eine andere Richtung geht, und zwar, siehst du die Gefahr, dass es an irgendeiner Stelle kippt? Mit kippen meine ich, also ich denke zum Beispiel an David Goggins, You Can't Hurt Me, ich weiß nicht, kennst du das Buch? Mhm. Ob es jetzt wirklich sinnvoll ist, mit einem gebrochenen Schienbein so ein 50-Kilometer-Lauf zu machen, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich will sagen, wo gibt es diese Gefahr und ab wann wird es nur noch leiden und es wird ungesund? Also man kann ja sagen, also der ist mental sicherlich gut drauf, das kann man nicht anders sagen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, nee, doch nicht. Und es ist bei mir immer so ein innerer Kampf, wo ich sage, das Buch unfassbar inspirierend, wo der sagt, okay, das ist mir alles egal, ich will das, Körper egal, mein Geist siegt. Auf der anderen Seite denke ich, ja, aber auf sich kann das nicht sonderlich gesund sein und ich glaube auch nicht, dass das der Sinn der Sache ist.
Absolut, also auf der einen Ebene bin ich auch gerade so durch eben diese Erfahrung zum Beispiel, die ich auch in Mexiko machen durfte, der Meinung, so am Ende hat jeder von uns seine eigene Reise und will seine eigenen Erfahrungen machen. Und für jemanden wie David Goggins ist es halt genau das, was er braucht, um so den richtigen Weg für sich zu finden. Und trotzdem dürfen wir uns natürlich immer wieder auch anschauen, einerseits, was sind eigentlich meine persönlichen Ziele, was will ich wirklich erreichen, was ist dafür notwendig und was ist auch wirklich das, was zu mir passt. Also letztendlich, auf der einen Seite bin ich der Meinung, dass sich Höchstleistungen auch mit einer gehörigen Prise Leichtigkeit erreichen lassen. Es braucht nicht immer diesen Kampf. Wir brauchen natürlich Disziplin, wir brauchen Geduld, wir brauchen Consistency, aber es darf auch ein Stück weit Leichtigkeit dabei sein. Also es darf auch mal leicht sein und das ist was, was wir vielleicht auch, sag ich mal, verlernen dürfen, so diese alte Erfolgswelt, die uns immer sagt, so, du musst noch mehr tun und noch mehr arbeiten und noch mehr trainieren, damit du noch erfolgreicher wirst. Das funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt und dann eben nicht mehr. Also es darf auch leicht sein an der einen Stelle und auf der anderen Seite dürfen wir natürlich auch schauen, was ist letztendlich das, was für uns wirklich funktioniert. Ich arbeite mit meinen Kunden immer extrem viel daran, so diesen eigenen inneren Coach zu kultivieren, weil letztendlich sind wir selbst immer der beste Experte für uns. Wir stecken in unserem Körper, wir stecken in unserem Kopf, wir bekommen unsere Emotionen mit. Und wenn ich das wirklich auch mal immer wieder in den Vordergrund stelle, mir bewusst die Zeit dafür nehme, zu schauen, okay, was brauche ich denn eigentlich? Welche Routinen funktionieren denn für mich? Und nicht immer quasi so in diesen Modus zu fallen, dass wir uns jetzt jemanden wie David Goggins rausnehmen und sagen, ah, geil, das funktioniert offensichtlich für den, jetzt mache ich 1:1 genau dasselbe, weil das wird immer wieder scheitern, weil du vielleicht wahrscheinlich dann nicht in der Situation bist, dass du jetzt zu den Navy Seals wirst, dass du irgendwie Feuerwehr-Fallschirmspringer wirst für Waldbrände, dass du eben genau diese Extremsituation bewältigen wirst, wo du sagst, okay, ich habe mir irgendwie mein Schienbein gebrochen und jetzt will ich trotzdem noch den Ultramarathon zu Ende laufen, so, sondern du bist vielleicht in einer ganz anderen Situation und dann darfst du halt schauen, was von dem, was jemand wie David Goggins für sich gemeistert hat, kannst du für dich adaptieren, was davon passt, vielleicht jetzt gerade zu deiner Situation, und dann kannst du das natürlich als Inspiration nutzen, aber eben nicht diese 1-zu-1-Copy von jemand anderen, sondern zu gucken, okay, was ist wirklich das, was du brauchst, und dann kommst du auch gar nicht in die Situation, dass du für dich ein Level erreichst, wo es ungesund ist, weil dann bleibst du wirklich bei dem, was für dich jetzt gerade richtig ist.
Wenn ihr übrigens David Goggins hier kann, ich verlinke es euch für den einen oder anderen sicherlich sehr spannend. Mir hat das Buch mittelmäßig gefallen, aber unfassbar inspirierend, was den Kopf und Denkmuster bei mir angeht. Eine Sache habe ich mir noch gemerkt, und zwar sagtest du eben, okay, Gelassenheit. Und du hast davon gesprochen, vor Präsentationen, in vielleicht Vertriebsgesprächen, wo diese Wettkampfsituation, und genau das ist ja auch Thema, also du hast ja mega stark, also ultra viel mitgenommen, aber in dieser Wettkampfsituation eine konkrete Idee. Ich bin jetzt in einem Vertriebsmeeting und es geht gerade um richtig Kohle. Ich kann jetzt entweder den Abschluss machen oder ich gehe halt mit einem Problem nach Hause. Und wenn ich da mit nach Hause gehe, bedeutet das, dass ich danach, keine Ahnung, in der Agentur 15 Mitarbeiter auch nach Hause schicken werde, weil nämlich ein großer Kunde nicht mehr mein Kunde sein wird. Jetzt hast du eine Idee, und du hast ja eben schon angedeutet, Gelassenheit, da ist der Transfer zum Fußball. Man sagt immer, oh, der hat gelassen den Elfmeter verwandelt. Ich glaube, das ist wirklich Gelassenheit. Was kann man machen in dieser Situation? Mir fällt Box-Breathing ein. Du hast eben auch schon Atmung gesagt. Ansonsten aber, was kann ich da noch machen? Oder ist das eine schlaue Idee in so einem Moment?
Es ist auf jeden Fall eine schlaue Idee, da auch ein paar Notfalllösungen zu haben. Ich würde vielleicht ganz kurz noch einen Schritt vorher gehen, weil für mich fängt es halt eben schon vor dem Meeting an, wenn ich weiß, okay, da steht jetzt so viel auf dem Spiel, dann darf ich halt auch mal vor dem Meeting einchecken. Bin ich gerade in der richtigen Ausgangssituation, um jetzt wirklich mein Bestes geben zu können in dem Meeting? Und dann kann ich das mit Ja oder Nein beantworten, wenn ich mal wirklich kurz in mich gehe. Und wenn ich merke, nein, bin ich noch nicht, dann kann ich halt natürlich auf gewisse Dinge zurückgreifen. Sei es ein kurzer Achtsamkeitsimpuls, um wirklich erstmal im Hier und Jetzt anzukommen und rauszukommen aus irgendwelchen Worst-Case-Szenarien, die mir gerade durch den Kopf gehen. Dann mit der Atmung zu arbeiten, zu wissen, okay, wenn ich meine Ausatmung in die Länge ziehe, wenn ich mich auf eine entspannte, lange Ausatmung konzentriere, dann aktiviere ich das Entspannungszentrum in meinem Nervensystem und kann runterfahren, kann ein bisschen Stress abbauen, kann Nervosität abbauen und fühle mich automatisch besser. Simple Atemtechnik dafür zum Beispiel eine 4-7-8 Atmung, so, wo ich einfach eine sehr lange Ausatmung habe, 4 Sekunden ein, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden aus. Oder wenn ich keinen Bock auf dieses Zählen habe, so ganz simple Technik, die ich auch vielen meiner Athletenkunden mitgebe. Ich nenne es gerne Strohhalmatmung. Du atmest einfach ganz normal durch die Nase ein. Und bei der Ausatmung formst du deine Lippen so, als würdest du durch einen Strohhalm ausatmen. So. Und dann merkst du schon, wenn du das machst, kannst du gar nicht so viel Luft auf einmal rauspressen. Das heißt, du atmest automatisch länger aus. Und du wirst merken, wenn du das in einer Stresssituation machst, dass du mit jedem Atemzug einfach ein Stück entspannter wirst. So, und dann hast du erstmal so wieder diese Gelassenheit im Körper hergestellt. Und das ist ein wichtiger Punkt, vielleicht für viele auch. Wir versuchen ganz oft so diese mentale Überforderung, die vielleicht in dem Moment da ist, und diese Selbstzweifel und Worst-Case-Szenarien im Kopf zu lösen und dann diesen Switch zu machen in positives Denken, während wir aber noch in einem State sind, wo wir nervös sind, wo wir angespannt sind, in dieser Überreaktion oder diese Stressreaktion des Körpers sind. Und deswegen dürfen wir meistens erstmal den Switch vom Kopf in den Körper machen, nämlich über die Atmung, erstmal den Körper vom Nervensystem wieder in eine gelassene Ausgangssituation bringen. Und dann ist es viel, viel einfacher, wieder zurückzugehen in den Kopf und zu schauen, okay, was ist denn jetzt für das Meeting wirklich wichtig? Was spricht dafür, dass ich jetzt mit dem besten Ergebnis gleich rausgehen kann? Vielleicht schließe ich nochmal kurz meine Augen, stelle mir den Meetingverlauf vor, stelle mir vor, wie ich einen Abschluss mache, wie ich den Kunden behalte, wie ich rausgehe mit einem Lächeln und dieser Freude, weil ich weiß, ich habe hier das Beste rausgeholt. Und dann gehe ich natürlich mit einer ganz anderen Ausgangssituation da rein, weil ich mich vorbereitet habe. Und wenn ich dann in dem Meeting bin, dann ist natürlich auch wertvoll, einfach so ein paar Notfallstrategien zu haben. Eine Technik zum Beispiel, die ich ganz oft so Athleten mitgebe, die wenig Zeit haben und trotzdem ganz kurz noch einen Impuls haben wollen, ist eine 2-1-Atmung. Das heißt, du atmest zweimal durch die Nase ein und dann einmal durch den Mund aus. Das ist eine Technik von Andrew Huberman an der Stanford University. Der hat das ein bisschen erforscht und hat herausgefunden, dass es eine der effektivsten Techniken ist, um ganz schnell so diese Entspannungsreaktion im Körper zu triggern. Fühlt sich im ersten Moment mal ein bisschen komisch an, wenn man das macht, so, weil zweimal durch die Nase einatmen hintereinander machen wir normalerweise nicht. Aber wenn ich das mal auch wieder in einer Stresssituation mache, einfach kurzer Impuls, merke ich, ah krass, da stellt sich ein Gefühl von Entspannung ein, da stellt sich ein Gefühl von Gelassenheit an. Und das kann ich natürlich auch in einem Meeting ganz entspannt machen, ohne dass das irgendjemand mitbekommt, weil das ist ja letztendlich auch wichtig. Ich will ja dann nicht zu allen Beteiligten natürlich sagen, so hey, sorry, lass mal kurz 2 Minuten Pause machen, ich muss jetzt mal wieder runterkommen, sondern ich will ja was haben in dem Moment, was im besten Fall gar keinem auffällt, was mir aber trotzdem hilft, wieder zurückzukommen. Und es kann so eine Atemtechnik sein, es kann vielleicht auch ein Wort sein, ein Mantra, das ich im Kopf habe, das mich wieder an das erinnert, was für mich wirklich wichtig ist und dementsprechend wieder zurückzukommen zu dem, was ich jetzt wirklich auch kontrollieren kann, was ich jetzt beeinflussen kann und was jetzt auch das Wichtigste ist, um für mich mit dem besten Ergebnis daraus zu gehen.
Leute, Drucksituation, Huberman war der Name. Wenn ihr mit Biohacking ein bisschen was rausfinden wollt, wie man länger lebt, ich glaube, da bist du genau richtig, wenn du da mal näher hingucken möchtest. Eine Frage habe ich noch, und zwar, wir sind auch noch bei den konkreten Sachen. Ich höre häufig, das ist die richtige. Wenn ich in einer Stresssituation bin, werde ich schon damit klarkommen. Meine Take darauf ist, nein, wirst du nicht, weil du hast es nicht trainiert und du weißt gar nicht, wie du dich vorbereitet hast. Auf was ich hinaus möchte ist, jetzt kann ich natürlich nicht Fußball-WM-Endspiel-Elfmeterschießen simulieren. Also ich kann das natürlich technisch, umstandsmäßig simulieren, aber ich kann es unter den Bedingungen nicht simulieren. Gibt es für mich eine Möglichkeit, und das interessiert mich privat sehr, wie man so gut wie möglich, ich weiß gar nicht, wie ich es anders fragen soll, Drucksituationen künstlich erstellt, um die wirklich mal zu üben, um mal in so einer Situation zu sein, um die Endorphine, um die Emotionen mitzubekommen, um den Druck, die Angst und so weiter. Kann ich die künstlich hin und wieder herstellen? Gibt's da was?
Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu tun. Also Mentaltraining nennen wir das einfach so, wettkampfnahes Training. Und letztendlich natürlich 1:1 werde ich es nicht hinbekommen, weil es ist natürlich nochmal was anderes. Bin ich jetzt gerade auf einem Trainingsplatz beispielsweise und sage, okay, ich will jetzt eine Elfmetersituation simulieren. Ich sage, okay, ich habe wirklich nur einen einzigen Versuch und vielleicht wette ich mit dem Team ums Abendessen so, win or lose sozusagen, wer trifft den Elfmeter? Also um so ein bisschen wirklich auch so einen gewissen Druck reinzubringen. Aber ich werde natürlich jetzt nicht denselben Pressure da reinbringen wie bei einem Spiel, wo es um einen internationalen Titel geht, Champions League Finale, 80.000 im Stadion, Millionen vom Fernseher. Das kann ich nicht simulieren. Aber ich kann natürlich sozusagen das unter dieser Drucksituation versuchen, zumindest nachzustellen, so nah wie möglich Druck zu schaffen. Und ich kann es, das ist natürlich das, was vor allem auch die besten Athleten ganz oft machen, letztendlich visualisieren. Also Visualisierung ist ein Tool, mit dem kann ich einfach unglaublich viel arbeiten, weil wir die Möglichkeit haben, uns halt einfach mental in Situationen reinzuversetzen, in denen wir gerade gar nicht sind. Und auch hier wieder natürlich, ich werde eine Visualisierung wahrscheinlich nicht, zumindest gerade auch am Anfang nicht, wirklich 1:1 so hinbekommen, wie es dann in der echten Situation für mich ist. Aber ich kann dem sehr, sehr nahe kommen, wenn ich das immer wieder trainiere. Und ich kann mich dann natürlich selbst sehen, wie ich in diesem Stadion stehe, wie ich diese 80.000 Fans auf der Tribüne wahrnehme, wie ich diesen Druck spüre. Okay, ich bin jetzt der entscheidende Mann, der hier den Elfmeter schießt. Ich bin jetzt derjenige, der dafür sorgt, dass wir entweder den Titel gewinnen oder als Verlierer nach Hause gehen. So. Und dann zu sehen, okay, ich nehme nochmal einen tiefen Atemzug, ich komme wieder runter, ich bin fokussiert bei mir, ich schaue, in welche Ecke will ich schießen, ich schaue auf die Reaktion des Torhüters und ich mache das Tor, ich treffe den Elfmeter, ich feiere den Titel. Und da kann ich natürlich reingehen, mental, emotional, mit all meinen Sinnen letztendlich, kann mich da super reinversetzen und kann das immer wieder trainieren. Und eins meiner Lieblingsbeispiele, ohne das jetzt super lang machen zu wollen, ist Michaela Schifrin aus dem Ski Rennsport, mittlerweile die erfolgreichste Skirennsportlerin der Geschichte. Und Michaela Schifrin hat, glaube ich, ihre erste Olympiamedaille mit 18 Jahren gewonnen und damals quasi ihre ersten Olympischen Spiele. Sie ist super souverän aufgetreten, hat ganz souverän eine Goldmedaille gewonnen und alle haben sie danach in den Interviews gefragt, hey Michaela, das sind deine ersten Olympischen Spiele, wie kann es sein, dass du hier auftrittst, als hättest du noch nie was anderes gemacht? Und sie hat dann darüber geschmunzelt und hat gesagt, ja, das ist ganz simpel. Für euch alle sind das meine ersten Olympischen Spiele, aber für mich sind es meine tausendsten. Ich war im Kopf schon tausendmal hier. Ich habe das alles durchgespielt und ich wusste genau, was hier passiert und wie ich mich verhalten.
Ja, total spannend. Ich nehme mit, wenn ich jetzt Fußballtrainer bin und ich möchte wirklich Elfmeterschießen üben, dann sage ich dem Torhüter bzw. den Schützen, ihr schießt jetzt alle. Jeder, der verschießt, macht jetzt nach dem Training 250 Burpees und alle anderen gehen duschen. Und dem Torwart sage ich, okay, wenn du mehr als 5 reinkriegst von den 11, dann bist du mit den 250 Burpees dabei. Und dann habe ich wirklich ein Problem, weil ich dann committed sein muss, weil also ich kenne keinen, der Bock hat auf 250 Burpees und schon gar nicht nach dem Training. Okay, verstanden. Ja. Okay, cool. Letzte Frage. Patrick, einige von meinen Interviewpartnern empfinden das als eine Wettkampfsituation oder eine Stresssituation. Bei dir Film oder Musik, was möchtest du lieber haben?
Film.
Film. Welchen Film zeigst du einem intelligenten Außerirdischen, um dem zu erklären und zu zeigen, wie Menschen und die Menschheit ist?
Der erste Film, der mir in den Sinn kommt, ist tatsächlich der erste Teil von Avatar. Weil es zeigt, ja, wir Menschen sind erstmal auf einen schiefen Weg gekommen, indem wir die Erde ausbeuten, indem wir uns selbst ausbeuten, indem wir vergessen haben, wo wir eigentlich herkommen und unsere wahre Natur, unseren wahren Kern vergessen haben, dass wir Teil von all dem, was hier auf diesem Planeten sind. Und es aber genau diese guten Menschen in Anführungsstrichen gibt, die vielleicht von der Bewusstseinsentwicklung schon ein Stück weiter sind. Dieser gute Mensch steckt in uns allen. Es gibt für mich keine schlechten Menschen, nur einfach unterschiedliche Bewusstseinslevel. Und dass ja dieses höhere Bewusstsein durchaus hier auf der Menschheit, in der Menschheit vorhanden ist und wir in Lage sind, auch die Erde zu retten, für das Richtige einzustehen und es wert ist, das Gute in den Menschen zu erhalten und die Menschheit ja zu unterstützen.
Patrick, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Danke dir fürs Interview. Tschüss.
Danke dir, dass ich dabei sein durfte, Markus. Hat Spaß gemacht.
So, entschuldige, dass ich bei der Atemübung, die du jetzt wahrscheinlich nachmachst, störe. Danke dir fürs Zugucken. In der nächsten Woche geht es wieder um ganz was anderes. Und natürlich möchtest du jetzt wissen, wie kannst du mit dem Patrick Kontakt aufnehmen. Das findest du wie immer alles in den Shownotes. Lass mich wissen, wie du die Episode empfunden hast. Schreib es mir in die Kommentare. Lass ein Abo da, gib mir einen Daumen hoch und die 1000 anderen Call-to-Actions, die ich dir alle beim nächsten Mal erzähle. Viel cooler wäre aber, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, eine coole Woche. Tschüss.